Erste Lesung ist aus Jesaja 49, 1 bis 13. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott ist. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Darum bin ich vor dem Herrn wertgeachtet und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. So spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet ist von den Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist. Könige sollen sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen um des Herrn willen, der treu ist um des heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. So spricht der Herr, ich habe dich erhört zur Zeit der Gnade und habe dir am Tag des Heils geholfen und habe dich behütet und zum Bund für das Volk bestellt, dass du das Land aufrichtest und das verwüstete Erbe zuteilst. Zu sagen den Gefangenen, geht heraus und zu den in der Finsternis, kommt hervor. Am Wege werden sie weiden und auf allen kahlen Höhen ihre Weiden haben. Sie werden weder hungern noch dürsten, sie wird weder Hitze noch Sonne stechen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie an die Wasserquellen leiten. Ich will alle meine Berge zu ebenen Wegen machen und meine Pfade sollen gebahnt sein. Siehe, diese werden von Ferne kommen und siehe jene vom Norden und diese vom Meer und jene vom Land Sinim. Jauchze dir Himmel, freue dich Erde, lobe dir Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Aus dem Neuen Testament hören wir noch aus Matthäus 28, 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Danke, Mimi. Lass mich noch kurz beten. Himmlischer Vater, danke für dein Wort. Wir bitten dich, dass es in unseren Herzen wächst, uns verändert und dir Ehre bringt, in Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch Cygnus X1 kennt. Die Physiker unter euch kennen vielleicht Cygnus X1. Peter schaut mich an. Ich muss zugeben, ich kenne ihn auch erst seit heute Morgen. In meiner Predigtvorbereitung bin ich auf ihn gestoßen. Es ist tatsächlich ein Röntgen-Doppelstern im Sternbild Cygnus. Der Hauptstern, also ein Doppelstern, Hauptstern, blauer Riese mit der 300 oder 400.000-fachen Leuchtkraft der Sonne, 16-fachem Durchmesser und etwa 40 Sonnenmassen Gewicht. Der andere Stern, der kleine, hat ein Gewicht von grob 15 Sonnenmassen und einen Radius, um es vereinfacht auszudrücken, von schätzungsweise 26 Kilometern. 26 Kilometer. Und der Physiker weiß, 15 Sonnenmassen bei 26 Kilometer Radius, solche Dimensionen hat ein schwarzes Loch. Ja, fast. Ein weißer Zwerg oder ein schwarzes Loch, genau. Also es geht um schwarze Löcher, nachdem das Thema heute das große G ist. Und laut einer vertrauenswürdigen Quelle, die mit W beginnt, und die Studenten unter uns kennen und die Akademiker hassen, war das der zuerst entdeckte Kandidat, beobachtbare Kandidat für ein schwarzes Loch. Warum ist ein schwarzes Loch schwarz? Weil es durch seine extrem hohe Dichte eine extrem große Gravitationsbeschleunigung hat. Das heißt, dass das Licht kann nicht mehr entkommen, sondern Licht wird angezogen, alles wird angezogen, Masse, und Licht hat eben auch eine Masse. Nicht einmal Licht kann diesem schwarzen Loch entkommen. Und durch dieses große G, wenn man so will, die Gravitationsbeschleunigung, verleibt es sich alles ein, was in seine Reichweite kommt und gibt niemals etwas zurück, wenn man so will. Vereinfacht ausgedrückt, die Physiker mögen mir verzeihen. Heute geht es also um das große G. Wenn wir das Bild vom schwarzen Loch auf die Gemeinde übertragen, dann denke ich, dass die meisten von uns darin übereinstimmen werden, dass wir, ob als einzelne Christen oder als ganze Gemeinde, uns nicht wie schwarze Löcher verhalten wollen, die sich alles einverleiben, ohne dass irgendein Lichtschein von ihnen nach außen dringt. In Jesaja 49 ging es um das Licht von einem Knecht, den Gott zum Licht macht. In Vers 6 heißt es, Gott spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, zum Licht der Heiden, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Gott hat einen Knecht auserwählt, der kein schwarzes Loch sein soll, sondern der mit seinem starken Licht jeden Winkel der Erde ausleuchten soll und damit Rettung für alle Menschen in jedem Teil der Erde ermöglichen soll. Und wenn wir natürlich von Jesaja einige 100 Jahre vorspulen bis zu Jesus, dann lernen wir diesen Knecht in Jesus kennen, der sich als dieses Licht zu erkennen gibt. Johannes 8, Vers 12, mein Konfirmationsspruch. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, damit sind wir gemeint, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist das Licht der Welt und damit nicht genug. Er bezeichnet auch uns als Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Seid kein schwarzes Loch, sondern lasst euer Licht leuchten von den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel loben. Also Fazit, Gemeinde soll kein schwarzes Loch sein, sondern das Licht soll nach außen dringen, nach außen hin sichtbar sein, weil es das Licht des Lebens ist, das Jesus all denen schenkt, die ihm nachfolgen. Und vielleicht hat Goethe das mit seinen letzten Worten gemeint. Weiß jemand, was Goethes letzte Worte waren? Mehr Licht, genau. Geheimnisvoll und doch aussagekräftig. Nur leider sind diese zwei Worte aus einem ungleich banaleren Satz herausgenommen. Weißt du das auch noch, Petra? Mach doch den zweiten Fensterladen auf, damit mehr Licht hereinkomme. Irgendwie schade, finde ich, unser großer Meister Goethe. Wenn doch mit den Worten mehr Licht einerseits Goethes Genialität und gleichzeitig Auftrag der christlichen Kirche sehr angemessen zusammengefasst werden kann. Als Jesus die Erde verließ, da hat er ebenfalls letzte Worte gesprochen. Natürlich wissen wir nicht genau, was wirklich die allerletzten Worte sind, aber die letzten, die hier im Matthäusevangelium festgehalten sind, die sind natürlich keineswegs banal. Für viele von uns werden es bekannte Worte sein. Vers 18. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Kaum banale Worte, wenn jemand sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und er gerade von den Toten auferstanden ist. Aber bevor wir uns diesen Worten zuwenden, möchte ich zuerst eine Frage stellen. Wie groß ist dein Jesus? Wie groß ist dein Bild von Jesus? Der Grund, warum ich die Frage stelle, ist, dass es letztendlich von unserer Antwort auf diese Frage abhängt, was wir mit diesen Worten tun werden. Wie groß ist dein Jesus? Als die 11 Jünger, also die 12 Apostel minus Judas, den gekreuzigten und auferstandenen Jesus auf diesem Berg hier in Galiläa treffen. Kurz bevor er diese Worte ausspricht, da lesen wir in Vers 17, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Zwei Reaktionen, die einen fallen nieder, die anderen zweifeln. Sie zweifeln kaum an der Auferstehung, denn hier ist der Auferstandene. Aber sie zweifeln daran, ob sie vor Jesus niederfallen können. Denn wenn wir uns das erste Gebot in Erinnerung rufen, dort heißt es, wirf dich nicht vor den falschen Göttern nieder. Also vielleicht nochmal von vorne. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an, wörtlich, fall nicht vor ihnen nieder, so wie hier das Niederfallen genannt wird, selbes Wort. Und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also sprich, die Jünger schlagen sich mit dem ersten Gebot herum und fragen sich, dürfen wir vor Jesus niederfallen? Dürfen wir Jesus anbeten? Das ist die Frage, die sie sich stellen müssen. Und natürlich kommt am Ende dieser Gebote noch die Aufforderung oder die Verheißung, dass er Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und gleich lesen wir, dass Jesus sagt, lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Es hängt viel ab von der Entscheidung, ob wir Jesus anbeten. Wenn er nicht Gott ist und wir ihn trotzdem anbeten, dann begehen wir Gotteslästerung. Ist ganz klar. Auf Gotteslästerung steht laut Gottes Gebot die Todesstrafe. Wenn wir aber Jesus nicht anbeten, obwohl er Gott ist, dann begehen wir Majestätsbeleidigung mit demselben Resultat. Wenn die Anbeter falsch lägen und die Zweifler richtig, dann müsste Jesus hier einschreiten und sie korrigieren, denn sonst würde er selbst schuldig und würde damit seine eigene Gerechtigkeit, durch die ja wir stellvertretend gerettet sind, verlieren. Die wäre dahin. Aber er tut nichts dergleichen, keine Zurechtweisung, kein gar nichts, sondern er bestätigt noch seine Allmacht und seine Allgegenwart mit seinen letzten Worten. Die Frage ist, wie groß ist dein Jesus? Wenn du sagst, wenn du dir im Kopf denkst, ja, ich will Jesus anbeten, schreckst du dann vor irgendwas zurück? Vielleicht verstehen wir nicht genau, wie ein Gott mehr als eine Person sein kann. Ein Gott, drei Personen. Vielleicht finden wir es schwierig, wie Jesus gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott sein kann. Aber die Offenbarung Gottes in Jesus Christus, die wir hier vor uns haben, lässt uns keine andere Wahl, als zu schließen, dass Jesus nicht weniger Gott ist als der Vater und der Heilige Geist, der hier auch bei der Taufe genannt wird. Die Antwort liegt auf der Hand. Wir müssen Jesus anbeten. Wer Jesus nicht anbetet, der begeht Majestätsbeleidigung. Das nur als Einschub gewissermaßen, als Hintergrund, gegen den Jesus diese Worte sagt. Jesus sagt diese Worte als Gott. Als Gott, nicht weniger als der Vater und der Heilige Geist. Und er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Sei es die Physik, die Cygnus X1 verursacht oder die Anzahl der Haare auf deinem Kopf. Jesus sagt, ich habe Autorität über deine Arbeitsstelle, über deine Familienpläne. Ich habe Autorität über deine Sucht. Ich habe Autorität über dein Leben, Und darum will ich, dass ihr geht und zu Jüngern macht alle Völker. Das ist der Wille Jesu und dem sollten wir folgen, wenn wir Jünger Jesu sind. Aber was bedeutet es eigentlich, Jünger zu sein? Also einerseits haben wir schon gesehen, die Grundhaltung ist die Anbetung, aber dann auch Vers 19, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also Taufe, als Jünger sollte man getauft sein. Die Taufe ist dabei allerdings nicht das Mittel, womit man jemanden zum Jünger macht, sondern ein äußeres Symbol für eine innere Haltung, nämlich der Haltung, dass wir uns diesem Gott hingeben, indem wir dem vertrauen, was Jesus Christus für uns getan hat. Das Untertauchen bedeutet, dass wir den Tod Jesu Christi am Kreuz für uns annehmen und damit selbst an diesem Tod teilhaben. Wir selbst werden untergetaucht. Und das Auftauchen bedeutet, dass wir am neuen Leben von Jesus teilhaben. Wir sind mit Christus gestorben. Mit Christus haben wir ein neues Leben und eine neue Identität gewonnen. Und in diesem neuen Leben stehe jetzt nicht mehr ich im Zentrum, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist und dem ich deshalb als Jünger nichts vorenthalten werde. Vielleicht bist du ein Jünger Jesu und noch nicht getauft. Dann wäre es eine gute Idee, mit einem der Pastoren zu reden. Andererseits kommt es manchmal vor, dass jemand äußerlich getauft wurde, aber diese innere Haltung noch nicht angenommen hat. Und auch dann wäre es gut, wenn du dich mit jemandem unterhalten würdest, um diese Unstimmigkeit zu überwinden. Also taufe hier als allererstes, taufe sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vers 20, lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Gehorsam ist die zweite Eigenschaft, die Jünger ausmacht. Hier wird klar, dass Jesus mehr im Blick hat, als einfach nur Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Jünger machen ist mehr als das, sondern der Fokus ist hier darauf, was zu tun ist. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Es geht um Gehorsam. Die Gebote Jesu sollen gehalten werden und zwar in ihrer Ganzheit, ohne Ausnahme. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Afrika wird ja oft als der Kontinent bezeichnet, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, in dem das Christentum eine Meile weit ist und einen Inch tief. Das könnte man sicherlich auch in metrisches System übersetzen. Kilometer weit und Zentimeter tief. Es gibt unglaublich viele bekennende Christen, aber wenige davon verstehen, was Jesus geboten hat und was es zu halten gilt. Deshalb brauchen afrikanische Christen keine Evangelisten, sondern Lehrer, die zum Beispiel dem Wohlstandsevangelium Einhalt gebieten, die den ganzen Ratschlag Gottes verstehen und ihn auch lehren. Lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Was fällt euch dazu so ein? Was hat Jesus uns so alles geboten? Liebt eure Feinde, genau, super. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ja. Kommt euch sonst noch was in den Sinn?
Trage einer des anderen Last.
Einer trage des anderen Last, genau.
Bergpredigt,
genau, als Ganzes, ja. Also es gibt sicherlich viele Dinge, die Jesus geboten hat und die wir halten sollten. Offensichtlich sind wir dazu aufgerufen. Was man aber wirklich leicht übersehen kann, ist, dass hier gerade ein Gebot ausgesprochen wurde. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Auch das ist ein Gebot, das Jünger halten sollten. Was Jesus hier mit Vollmacht sagt, ist, ihr Jünger sollt Jünger machen und sie lehren, Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen und so weiter und so fort. Das hier ist ein Gebot. Das heißt, ein gehorsamer Jünger wird ein Jünger machender Jünger sein. Und ich weiß nicht, wie neu das klingt, wenn wir vom Gehen und Jünger machen reden, so wie hier, dann ist das ja oft mit dem Begriff Mission zusammengefasst. Unter Mission versteht man dann wiederum oft die Aktivitäten, die Christen in entlegenen Ecken der Welt unternehmen, um dort die gute Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der christlichen Aufgabe, damit das Licht von Jesus die Enden der Welt erreicht. Und deshalb unterstützen wir als Gemeinde globale Missionspartner wie die Jupes oder Claudia Wendt. Tatsächlich waren ferne Winkel der Welt nie einfacher zu erreichen als im globalen Dorf von heute. Gerade letzte Woche habe ich in einem Buch, das ich von Gunnar Gams, der von Open Doors, könnt ihr euch da noch dran erinnern, hier war. In diesem Buch habe ich von einer verfolgten Christin in Tschetschenien gelesen. Und Tschetschenien ist tatsächlich nur 3 Flugstunden von Moskau entfernt. Also in 5, 6 Stunden könnte man dort ankommen. Und das Missionsfeld ist riesig. Diese Christin lebt als eine von 100 Christen unter 2 Millionen Tschetschenen. Natürlich ist die Sicherheitslage prekär, so wie in vielen anderen unerreichten Teilen der Welt. Und die Frage ist, wird jemand gehen? Wer wird gehen? Aber genauso tragisch, wie wenn niemand dorthin geht, wäre es, wenn wir davon ausgehen, dass Mission nur dort stattfindet und nicht hier. Denn was passiert, wenn eine Gemeinde und die Einzelnen in ihr den Auftrag, Jünger zu machen, nicht mehr ernst nimmt? Was passiert? Es entsteht ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch entsteht, wenn ein großer, massereicher Stern am Ende seines Lebens gewissermaßen seinen Brennstoff aufgebraucht hat und in einer Supernova, einer Riesenexplosion, kollabiert, weil die nach innen gerichteten Kräfte einfach stärker wachsen und das Ganze auf unglaubliche Dichte kollabieren lassen. Was hat das mit dem Bild von Gemeinde zu tun? Naja, wenn man diesen Auftrag, Jünger zu machen, für sich selbst nicht mehr ernst nehmen will, beziehungsweise gehorchen will, dann kann es sein, dass man andere zunächst einmal damit beauftragt, ihn zu erfüllen. Diese Aufgabe, Missionare und Evangelisten hinauszuschicken, das kann das Gewissen beruhigen, indem man sich sagen kann, man tut ja was, man ist beteiligt und dadurch entsteht erstmal der helle Schein einer Supernova. Man sieht, wie die Menschen hinausgehen, unheimlich hell. Aber dann kollabiert das Ganze zu einem schwarzen Loch und es wird kein Licht mehr ausstrahlen. Wenn Jesus sagt, geht hin, dann meint er damit mehr als schickt ein paar Missionare nach Übersee. Er meint uns alle. Man muss nicht unbedingt weit gehen. Missionssituationen finden sich sicherlich nicht nur in Afrika und Asien. Sie ergeben sich eben auch bei uns. Und zwar immer dann, wenn ich jemandem begegne, der kein Jünger von Jesus Christus ist. Wenn ein Kind geboren wird, ergibt sich daraus eine Missionssituation. Dieses Kind muss von Jesus Christus hören. Dazu muss man nicht unbedingt weit gehen. Es kann das eigene Haus sein. Aber man muss gehen. Und diese Initiative zu ergreifen, dazu seid ihr und bin ich gleichermaßen aufgerufen. Und damit sind wir wieder beim großen G angelangt. Mittlerweile ist klar, dass das große G nicht für die Gravitationsbeschleunigung eines schwarzen Loches steht, sondern einfach für das G, also das Singular von dem, was hier Jesus sagt. Geht hin. Und das meint er auch als Einzelne. Geh hin und mach zu Jüngern. Und mit diesem Befehl meint er, dass du und ich und wir als Gemeinde nicht passiv warten sollen, sondern aktive Schritte unternehmen sollen, um Nichtchristen zu begegnen. Das hört sich vielleicht seltsam an, falls du heute hier bist und kein Christ bist. Vielleicht bist du heute hier, weil dich jemand aus der Gemeinde eingeladen hat, mal mitzukommen. Und hier bekommst du einen Einblick in das, worüber wir uns so Gedanken machen. Und ich hoffe, falls dich ein Freund eingeladen hat, dann hoffe ich, dass der es mir nicht übel nimmt, wenn ich dir verrate, dass es seine oder ihre größte Hoffnung für dich ist, dass du Jesus Christus auf dieselbe Art kennenlernst, wie er oder sie Jesus Christus kennengelernt hat. Indem er dich hierher gebracht hat, hat er zum Ausdruck gebracht, dass er dir das Beste schenken will, was er hat. Die Beziehung mit Gott durch Jesus Christus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der gestorben ist, um uns zu retten, der wieder auferstanden ist, damit wir niemals mehr allein sein werden und der die ganze Welt regiert. Sprich deinen Freund oder deine Freundin einfach später mal drauf an und sieh, was er sagt. Aber es stimmt schon, oder? Die Wahrheit ist, wir Christen machen uns unglaublich viele Gedanken, oder wollen wir zumindest, wenn wir nicht von anderen Dingen abgelenkt werden, unglaublich viele Gedanken darüber, wie wir anderen um uns herum das Evangelium von Jesus Christus vermitteln können. Weil es das Beste ist, was wir haben. Ohne dieses sind wir nichts. Ein schwarzes Loch oder noch weniger eigentlich. Letzte Woche haben sich einige vom deutschen Gottesdienst getroffen, um denselben nach den Sommerferien zu planen. Und unter anderem haben wir uns über Outreach-Strategien unterhalten. Das ist auch so ein komisches Wort, muss sich aber nicht komisch anhören, sondern ist wiederum nur ein Begriff dessen, worüber Christen sich Gedanken machen, nämlich, wie können wir die Liebe Gottes, die wir in Jesus Christus erfahren, an möglichst viele Menschen weitergeben. Das ist Outreach. Menschen erreichen. Und konkret haben wir uns zwei Strategien angeschaut. Da war es schon spät, also ich werde jetzt nicht abfragen, wer sich daran erinnern kann. Einmal gibt es das Outreach von innen nach außen und dann von außen nach innen. Von außen nach innen geht davon aus, dass andere dadurch erreicht werden, dass ein öffentlicher Gottesdienst angeboten wird, der sich irgendwie attraktiv darstellt und Menschen anzieht. Menschen wollen dabei sein. Sprich, die Bewegung steht durch Gravitation. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Gemeindewachstum und das zum Jüngerwerden geschieht durch diese Bewegung von außen nach innen. Umgekehrt setzt die Strategie von innen nach außen den Schwerpunkt darauf, persönliche Beziehungen, Freundschaften und einfach Verbindungen nach außen zu entwickeln. Diese Beziehung zu stärken bedeutet zum Beispiel Gastfreundschaft zu zeigen. Es kann bedeuten, Fußball mit Nichtchristen zu spielen. Es kann bedeuten, dass wir einfach mal zusammen irgendwo in eine Kneipe gehen. Es kann bedeuten, dass wir zusammen das Gewandhausorchester anhören oder Hannas Konzert. Das ist nächste Woche, oder? Solche Sachen. Einfach Dinge gemeinsam zu unternehmen, Menschen zusammenbringen und die natürlichen Beziehungen von Jesus Christus als der Liebe unseres Lebens zu erzählen. In der Realität einer gesunden Gemeinde werden beide Bewegungen nebeneinander stattfinden, denke ich. Ein guter Gottesdienst wird Leute anziehen. Warmherzige Gemeinschaft wird Menschen anziehen und die wollen dazugehören. Aber je nach Strategie werden wir unsere Zeit und Energie unterschiedlich investieren. Entweder geht proportional sehr viel Energie in einen attraktiven Gottesdienst und im Vertrauen auf die Predigt als zentrales Tool fürs Jüngermachen werden wir versuchen, Menschen hier einzuladen. Andererseits werden wir hinausgehen, persönliche Beziehungen entwickeln, Freundschaften schließen, ehrliche Freundschaften entwickeln. Wenn wir auf die Bewegung von außen nach innen setzen, dann werden wir sehr viel Energie darauf verwenden, dass alle Aspekte unseres öffentlichen Angebotes, also vor allem der Gottesdienst, einerseits einladen und andererseits irgendwie slick oder gelungen aussieht. Wir konzentrieren uns dann viel auf pragmatische und logistische Aspekte und am Ende des Tages sind wir wahrscheinlich so kaputt, dass wir nicht mehr rausgehen und Leute erreichen. mit denen wir früher vielleicht mal Freundschaften gehabt haben. Aber jetzt haben wir zu viel zu tun im Gottesdienst. Und wir treffen diese Leute nicht mehr. Und so nach und nach entsteht eine Trennung. Aber das ist sicherlich nicht, was Jesus gemeint hat, als er uns aufgefordert hat und gesagt hat, geht und macht Jünger. Also welche Strategie kommt dem Aufruf von Jesus am nächsten? Sicherlich die von innen nach außen. Wenn wir selbst auf andere zugehen, dort hinausgehen, erst dann werden wir Menschen erreichen, denen es im Traum nicht einfallen würde, durch diese Tür da vorne zu kommen. Kaum ein kirchenferner Atheist wird auf die Idee kommen, an seinem freien Tag einen Gottesdienst zu besuchen. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber es ist doch eher unwahrscheinlich. Jünger machen heißt nicht, dass wir anderen den christlichen Glauben aufzwingen wollen. Es heißt auch nicht, dass wir geheuchelte Freundschaften entwickeln, sondern dass unsere Worte und Taten in unseren echten, authentischen Freundschaften und Beziehungen die Liebe Gottes in Jesus darstellen, dass sie auf Jesus hinweisen und von ihm erzählen. So, was sind jetzt die Konsequenzen dieses Befehls, den Jesus hier gibt? Ich habe es vorhin schon erwähnt, also die Tatsache, dass die letzten aufgezeichneten Worte hier im Matthäus-Evangelium sind, die Jesus spricht, deuten doch auf ihre Priorität hin, auf ihre Wichtigkeit. Das ist nicht eine Aufgabe unter vielen, sondern ein Aufruf, den Jesus als Höhepunkt, wenn man so will, seine Arbeit uns hinterlässt. Das ist erlebt, aber man könnte es seinen Nachruf nennen. Das ist das, was hier bleiben soll. Das ist das, was bis zum Ende der Welt zählen soll. Und das heißt, du bist zum Jünger machenden Jünger berufen. Damit will ich dir kein schlechtes Gewissen machen. Vielleicht denkt er, ich mache das gar nicht. Oder, ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Sondern einfach nur deine Identität zu verstehen. Als Jünger machender Jünger. Das ist das Ziel. Und dazu möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Erstes ist natürlich, bin ich selbst anbetender Jünger, der in Jesus, den Sohn Gottes und Gott selbst erkannt hat, sich ihm hingegeben hat, ihn anbetet, im Gehorsam sein will. Das ist die Frage Nummer eins. Bin ich selbst anbetender Jünger? Frage Nummer zwei wird jetzt etwas praktischer. Was mache ich im Moment, was im weitesten Sinne unter die Kategorie Gehen fällt? Jesus hat uns aufgerufen zu gehen, das heißt Initiative ergreifen, das heißt Missionsgelegenheiten aktiv suchen. Das heißt, wenn ich mich mit christlichen Kommilitonen treffe und mit sonst niemandem, dann ist das kein Hinausgehen. Oh, sorry. Das passiert irgendwie jedes Mal, wenn unsere Zeit sich ändert. Okay, nächstes Mal denke ich dran. Also, zweitens, welche meiner momentanen Aktivitäten fallen unter die Kategorie Gehen? Es ist ein Befehl. Geht. Wenn ich Zeit mit nichtchristlichen Studenten verbringe, viele von euch sind ja Studenten, wenn ich Fußball mit Leuten spiele, die Jesus nicht kennen, wir haben die anderen Optionen schon genannt, dann gehe ich hinaus. Dann verstecke ich mich nicht in meinem Ghetto und warte, dass die anderen kommen und dann von vorne das Evangelium hören, sondern dann gehe ich hinaus, ich übernehme die Verantwortung und ich sage dem anderen, ich gehe auf den anderen zu und will ihm von Jesus erzählen. Und das ist der dritte Punkt. Wie kann ich denn überhaupt andere zu Jüngern machen? Ich kann ja nicht in das Herz oder in das Denken des anderen eingreifen. Es bedeutet auch nicht, dem anderen einfach das Evangelium vor den Latz zu knallen und da hast du und der andere geht dann weg und fühlt sich irgendwie missbraucht und hat ja sowieso nicht geklappt. Wussten wir ja von vornherein. Nein. Aber es erfordert Bereitschaft, das Evangelium in deinen nichtchristlichen Freundschaften auszusprechen. Wenn ihr das nicht macht, dann hat der andere keine Chance, Jesus Christus kennenzulernen. Wenn ihr nicht drüber redet, ihr seid der, der Jesus kennt. Und wenn ihr es nicht macht, wie soll er es dann machen? Nur wenn ein anderer das tut, der aus irgendwelchen Gründen konsequenter lebt. Also irgendwo wollen wir doch ein Verständnis haben, wie ich das Evangelium in Worten klar und verständlich ausdrücken kann. Das ist was Wichtiges. Und die Frage ist für dich, kannst du das? Wie würdest du das machen? Wir haben jetzt leider keine Zeit, dass ihr euch eurem Nachbarn zuwendet und das einfach mal so durchspielt. Das könnt ihr ja mal zu Hause machen. Einfach überlegen, welche Schritte, was würde ich sagen, wenn ich vom Evangelium rede? Andererseits wollen wir aber auch besser und besser verstehen, wie das Evangelium meine Worte und mein Handeln in bestimmten Situationen bestimmen wird. Was für einen Unterschied macht das Evangelium in meinem Leben, wenn ich mit jemandem konfrontiert bin oder jemandem begegne, hört es vielleicht besser an, der eine Prüfung vermasselt hat, der seine Mutter verloren hat, der mit einer unheilbaren Krankheit diagnostiziert wurde. Wir treffen ja in unserem Leben, wenn wir rausgehen, den ganzen Gamut an menschlichen Erfahrungen. Wie spricht das Evangelium? Wie beeinflusst das Evangelium mein Verständnis von dieser Situation? Und wie werde ich dem anderen so begegnen, dass die Liebe Gottes in der Art und Weise, wie ich handle, in der Art und Weise, wie ich rede, erfahrbar wird für ihn? Das ist es, was das Jüngermachen ausmacht. Wir handeln und wir reden auf eine Art und Weise, dass es deutlich wird, was es bedeutet, Jünger Jesu zu sein. Das war eine lange zweite Frage. Also, wir brauchen welche Weisheiten, welches Verständnis muss ich lernen, um das Evangelium klar rüberzubringen, aber auch um in Situationen hineinzusprechen, in denen der andere von Jesus hören kann, um diese Situation zu erkennen. Dritte Frage. Und das ist, glaube ich, schon meine letzte. Wie kannst du den Jünger vor dir, wenn jemand Interesse zeigt, in die Gemeinschaft von Jüngern namens Gemeinde integrieren? Denn dort wird ja unser Glaube gestärkt und unser Leben nach Gottes Maßstäben gestaltet. Gemeinde ist dort, wo sich die Jünger Jesu treffen. Und das ist das Ziel, dass man neue Jünger in diese Gemeinde integriert. Der deutsche Gottesdienst der LEC wurde unter anderem mit dem Ziel gegründet, es denen, die hinausgehen und Missionsinitiative zeigen, indem sie mit Nichtchristen reden, sich treffen, ihnen begegnen, denen zu ermöglichen, dass man ihre Freunde, ihre interessierten Bekannten in einen deutschen Gemeindekontext integrieren kann. Das heißt, der deutsche Gottesdienst ist entstanden aus der Motivation, euch in eurem Missionsbestreben zu dienen. Denn es ist ja schwierig für jemanden, der hinausgeht und jemanden trifft, der, sag ich mal, kein Englisch kann oder einfach eine Präferenz fürs Deutsche hat, den dann in die englische Gemeinde mit reinzubringen. Dafür haben wir den deutschen Gottesdienst gegründet. Überhaupt macht es in einer deutschen Stadt nur selten Sinn, Menschen in einen englischen Kontext zu bringen, weil wir damit den Bezug zwischen ihrem Christsein, ihrem Jüngersein zu der Gesellschaft schwächen. Warum würde ich sowas tun? Ich nehme jemand aus seinem natürlichen Kontext heraus und sage, ich lehre dich von vorne oder wie auch immer, Jünger zu sein auf Englisch. Wir haben Leute in der Gemeinde, denen es schwer fällt, auf Deutsch zu beten, weil sie im englischen Kontext zum Glauben gekommen sind. Denen fällt es schwer, auf Deutsch einen Hauskreis zu besuchen, weil sie im englischen Kontext zum Glauben gekommen sind. Das wollen wir nicht. Und deshalb brauchen wir den deutschen Gottesdienst, sage ich, ohne jegliches Eigeninteresse. Aber ich möchte doch euch ans Herz legen, euch zu überlegen, wie kann ich Jünger machen? Und das erfordert einen deutschen Gottesdienst. Und ich möchte euch einladen, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, indem ihr euch überlegt, die Leute, denen ich draußen begegne, wie kann ich die zum Jünger machen selbst hinbringen? Damit bin ich am Ende. Lasst uns zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich, dass du deinem Sohn alle Macht gegeben hast im Himmel und auf Erden. Denn er ist ein guter König und ein guter Herr und der Retter. Und wir danken dir, dass die Kraft, die du ihm gegeben hast, durch deinen Geist auch in uns und durch uns wirksam ist, wenn wir hinausgehen und das Evangelium von Jesus Christus in Wort und Tat verkündigen. Und deshalb bitten wir dich, gib uns Mut und Willen zum Gehorsam, damit wir nicht als schwarze Löcher leben, sondern als strahlende Lichter, indem wir hinausgehen und den Menschen um uns herum das Beste schenken, was du uns geschenkt hast. Und wir wollen dies tun im Vertrauen, dass du, Herr Jesus, alle Tage bei uns sein wirst, bis an der Welt Ende. Amen. Unser nächstes Lied heißt Für den König, für sein Reich. Alle Ehre, König Jesus. Bitte.